Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Die Schwäche der Regierung ist die Stärke der Opposition. Das gilt nicht immer. Im Vereinigten Königreich scheint diese Rechnung jedoch gerade aufzugehen. Während die konservativen Tories im politischen Chaos stecken, erlebt die sozialdemokratische Labour-Partei ein Umfragehoch. Wir besprechen mit unserer Korrespondentin gleich die Hintergründe. Außerdem blicken wir voraus auf die Wahl in Bosnien und Herzegowina und die Abspaltungstendenzen in der Republik Srpska. Als erstes geht es gleich um russische Desinformation und Propaganda. Wie sich deren Strategien in den letzten Monaten verändert haben und wie die EU darauf reagiert, darüber kann ich mit einem Kommunikationsexperten vom Diplomatischen Dienst der EU sprechen. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn schon vermeintliche Ergebnisse veröffentlicht werden, bevor eine angebliche Abstimmung überhaupt offiziell zu Ende gegangen ist, dann spricht das eigentlich schon für sich. Wenn dann, wie bei den Scheinreferenten in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine, russische Staatsmedien eine fast 100-prozentige Zustimmung zu einem Anschluss an Russland vermelden, dürfte das jedenfalls kaum jemanden überraschen. Die Annexion der Gebiete könnte Putin schon in den nächsten Tagen verkünden. Nicht nur, aber eben auch rund um diese Scheinreferenten lief die Arbeit des russischen Propaganda- und Desinformationsapparats auf Hochtouren. Genauer kann ich darüber jetzt mit Lutz Güllner sprechen. Er ist Referatsleiter für strategische Kommunikation beim Europäischen Auswärtigen Dienst, der dem EU-Außenbeauftragten unterstellt ist. Guten Morgen, Herr Güllner.
Ja, guten Morgen aus Brüssel.
Ich habe es gerade gesagt, besonders mit Blick auf diese Scheinreferenten liefen jetzt zuletzt breit angelegte russische Desinformationskampagnen. Vielleicht können Sie zu Beginn einmal kurz aufzeigen, welche Narrative wurden da verbreitet?
Ja, also das ändert sich natürlich jedes Mal, wenn wieder ein Ereignis wie diese Scheinreferenten, wie diese sogenannten Referenten dann abgehalten werden, dann fokussiert sich alles auf dieses Thema. Es wird dann einerseits mobilisiert innerhalb Russland natürlich auch. Desinformation geht ja nicht nur nach außen, sondern wird natürlich auch innen gespielt. Aber geht natürlich auch an das externe Publikum. Und worum geht es bei diesen Scheinreferenten? Also welche Narrative werden da bedient? Ja, ist natürlich ganz klar, dass hier Neonazis in Kiew angeblich seien. Es sei das Willen, der Wille des Volkes sozusagen, endlich befreit zu werden von dieser Unterdrückung. Russland ist das Mekka der Freiheit und des Wohlstandes. Und genau diese Bilder werden immer wieder suggeriert, immer wieder eingespielt. Und zwar nicht nur als Narrativ, sondern auch ganz gezielt in allen Kanälen, die zur Verfügung stehen, bis tief in die Sozialmedien hinein.
Auf die Sozialmedien kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Sie haben gerade gesagt, es fokussiert sich dann auch alles auf jetzt zum Beispiel die Scheinreferenten. Also man steuert auch, indem man steuert, worüber gesprochen wird, steuert man auch, worüber eben nicht gesprochen wird. Also zum Beispiel Gebietsverluste oder eben die Kriegsverbrechen in der Ukraine.
Sie haben absolut recht. Da werden natürlich auch das Narrativ setzen, heißt natürlich auch andere Narrative unterdrücken. Und auch hier geht es einerseits um die Diskussion innerhalb Russlands, aber eben auch eine mögliche Beeinflussung natürlich auch, wie das im Äußeren verfolgt wird. Und je mehr dann der gesamte staatliche Apparat benutzt wird, und das geht sozusagen vom Präsidenten angefangen bis hin zum diplomatischen Apparat, über staatliche Medien bis tief in diese Grauzone hinein, die eben vom Kreml oder kremlnahen Personen oder Strukturen unterstützt werden, bis dann zu tatsächlichen Undercover-Operationen in den sozialen Medien hinein. Da spielt man diese Dinge ganz klar aus. Und dass es Probleme gibt in dem militärischen Fortschritt sozusagen, das kommt natürlich in keinem Wort vor. Das wird abgetan, interessanterweise, als Desinformationskampagne des Westens immer wieder. Also dieses Wort Desinformation ist deswegen immer sehr schwierig oder immer sehr mit gewisser Vorsicht auch zu benutzen. Wir ziehen deswegen eigentlich das Wort Informationsmanipulation vor, weil das ist das, was der russische Staatsapparat eben macht.
Jetzt haben Sie eben die sozialen Medien schon angesprochen. Lassen Sie uns auf eine Kampagne, einen Fall genauer schauen. Der Meta-Konzern, zu dem gehört ja unter anderem Facebook und Instagram, hat jetzt gestern in einem Bericht das Ausmaß von russischen Desinformationskampagnen auf seinen Plattformen nochmal geschildert. Da war die Rede von der größten und komplexesten russischen Desinformationskampagne seit Kriegsbeginn. Da wurden unter anderem Dutzende Webseiten deutscher Medien imitiert und dann eben auf denen russische Propaganda verbreitet. Da sind jetzt viele Konten inzwischen schon blockiert worden von Meta. Trotzdem die Frage, wie hat sich seit Kriegsbeginn die Dynamik dieser Kampagnen verändert? Was beobachten Sie da?
Ja, also es ist sehr schwer zu messen, ob es denn nun mehr an Quantität gibt oder nicht. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass sich tatsächlich die Qualität dieser Kampagnen immer weiterentwickelt. Dass wirklich das gesamte Spektrum auch benutzt wird, das ich gerade eben angesprochen habe. Und diese Kampagne, die Meta bzw. Facebook, und zwar nicht nur Meta und Facebook, sondern auch einige zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel das sogenannte EU Disinfo Lab, eine wirklich ganz tolle Initiative von europäischen Forschern und die da ganz tief in die Sache hineingehen und diese Dinge aufdecken. Das zeigt, wie professionell eigentlich diese Kampagnen gemacht werden. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder festzuhalten, diese Desinformation ist nicht nur die Sichtweise des Kreml oder ist nicht nur eine Erzählung der einen Seite, die man sozusagen mit der Erzählung der anderen Seite dann aufwiegen kann, sondern es geht um staatlich gezielte, absichtliche, organisierte und finanzierte Handlung in dem Bereich, bei dem eben ganz tief auch die Geheimdienste involviert sind. Und man muss sich das immer vor Augen halten. Und ich glaube, diese Ankündigung, die wir gestern gesehen haben von den verschiedenen Akteuren, also Meta, Facebook und andere, zeigt nochmal auf, wie ernst wir auch diese Bedrohung nehmen sollten.
Dann lassen Sie uns ein bisschen noch auf die Handlungsspielräume, zum Beispiel der EU und dieser Plattform, aber auch zu sprechen kommen. Es gibt eben häufig die Selbstverpflichtung, dass die Internetplattformen dann entsprechende Konten löschen. Es gibt aber auch ja seit kurzem eine gesetzliche Verpflichtung dazu, dass sie eben Desinformation unterbinden müssen, die Verbreitung davon. Trotzdem gibt es immer wieder Möglichkeiten oder finden solche Desinformationskampagnen immer wieder ihre Wege. Zum Beispiel wurden auch die Staatssender Russia Today und Sputnik gesperrt und trotzdem verbreitet sich das weiter. Wann ringt sich die EU also zu weitergehenden Maßnahmen durch? Wie können die überhaupt aussehen?
Ja, also wir haben ja Jahre immer weiter aufgebaut und das ist ja auch kein einfaches Feld. Es geht ja auch hier um den öffentlichen Raum, es geht ja auch um Meinungs- und Medienfreiheit und ich glaube, man muss da sehr besonnen und sehr vorsichtig vorgehen, einerseits, andererseits aber auch sehr gezielt und das haben wir genau gemacht eigentlich mit vier Bereichen. Also Sie haben den einen schon angesprochen, gerade die Produktions- und Verbreitungsmethoden, die ja meistens meistens über die sozialen Medien, über die Plattformen auch laufen. Da muss es einfach klare Regeln geben und die haben wir geschaffen in den letzten 2-3 Jahren. Die müssen natürlich auch weiter angepasst werden. Aber ebenso wichtig ist das Aufdecken, das Aufklären, das immer wieder Licht ins Dunkel bringen, immer wieder zeigen, wie sehen denn diese Gefahren aus, welche Akteure machen was. Und das muss man natürlich verbinden mit etwas, was man so als Resilienz bezeichnet. Das heißt, auch über Fact-Checking-Initiativen, in Zusammenarbeit mit journalistischen Strukturen, Initiativen, die berühmte Medienkompetenz. Also all das muss man zusammen sehen und das macht es einen relativ komplexen, komplexen Maßnahmenkatalog eigentlich. Sanktionen gehören auch dazu, meines Erachtens. Mhm. Ich glaube, sie sind in dem Falle auch vollkommen gerechtfertigt. Aber auch hier muss man natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Wir wollen ja keine Journalisten mundtot machen, sondern wir wollen ein Instrument des russischen Apparates, Staatsapparates, angehen, das nichts anderes sozusagen als Ziel hat, als die strategischen Interessen Russlands zu unterstützen. Deswegen muss man diese ganzen verschiedenen Elemente zusammendenken.
Sagt Lutz Güllner, Referatsleiter für strategische Kommunikation beim Europäischen Auswärtigen Dienst. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Der Schleier der Trauer um die Queen hat sich im Vereinigten Königreich allmählich gelichtet und bringt zum Vorschein, dass die politische Krise des Landes nur überdeckt, aber längst nicht gelöst wurde. Nachdem die Tories Liz Truss zur Nachfolgerin des skandalträchtigen Boris Johnson gewählt haben, ist keineswegs Ruhe eingekehrt. Im Gegenteil, die neuen drastischen Steuersenkungspläne der Konservativen haben die britische Währung auf Talfahrt geschickt. Der Pfundkurs ist auf ein historisches Tief abgesackt. Am vergangenen Freitag hatten Liz Truss und der neue Finanzminister Kwasi Kwarteng die Steuerpläne vorgestellt. Sie sehen die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren vor, mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet gut 50 Milliarden Euro. Für die oppositionelle Labour-Partei und deren Parteitag in Liverpool hätte das Timing kaum besser sein können. Und genau darüber will ich jetzt genauer mit unserer London-Korrespondentin Imke Köhler sprechen. Frau Köhler, heute geht der Parteitag von Labour zu Ende. Der Beginn fiel zusammen mit diesem massiven Absturz des Pfund. Inwiefern hat es Labour also geschafft, die Schwäche der Tories für sich zu nutzen?
Naja, das war für Labour natürlich im Grunde ein Heimspiel. Labour musste nur die aktuelle Lage beschreiben und das haben dann Labour-Chef Keir Starmer und die finanzpolitische Sprecherin Rachel Reeves auch ausführlich getan und eben noch einmal betont, wie sehr das Pfund abgerutscht ist, weil die internationalen Devisenmärkte die Pläne der britischen Regierung nicht als nachhaltig ansehen. Und Labour hat natürlich auch noch einmal sehr stark darauf hingewiesen, dass die Deckelung der Bankerboni aufgehoben wird und dass die Steuersenkungen, die geplant sind, im Wesentlichen nicht den kleinen Leuten und Normalverdienern zugutekommen, sondern den Spitzenverdienern. Und damit konnte sich Labour dann direkt als Alternative präsentieren und als Anwalt der Arbeiterklasse. Und neu ist, dass Labour jetzt auch die Chance sieht, besonders auch auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu punkten und klarzumachen, man ist nicht mehr nur die Partei für die soziale Gerechtigkeit, sondern man steht auch für solide Finanzen und für ökonomisches Verantwortungsbewusstsein. Und das versucht Labour tatsächlich. Das wurde deutlich auf diesem Feld jetzt zu punkten und das wäre etwas Neues.
Das heißt, es ist Labour schon gelungen, sich da ja inhaltlich profilieren zu können, seriöse Gegenvorschläge auch zu machen und nicht nur gegen die Regierung einfach zu wettern?
Teils, teils. Also im Großen und Ganzen hat sich die Partei vor allem positioniert, ohne konzeptuell immer ins Detail zu gehen. Das heißt, wir wissen jetzt, dass Großbritannien unter Labour gerechter und grüner werden soll. Aber wie die Partei ihre Pläne genau finanzieren will, das ist auch an den meisten Stellen offen geblieben. Klar ist, das hat Labour eindeutig gesagt, wenn die Sozialdemokraten an die Macht kommen, würden sie die Absenkung des Spitzensteuersatzes zurücknehmen. Die Absenkung wurde jetzt ja angekündigt und der Steuersatz soll gekürzt werden von 45% auf 40. Das würde Labour rückgängig machen. Damit wäre aber, glaube ich, nicht alles zu finanzieren, was Labour plant. Inhaltlich haben sie aber sehr wohl versucht, sich zu profilieren und haben gesagt, Wirtschaftswachstum wird nicht über den Trickle-Down-Effekt generiert, also dass man den Reichen mehr gibt oder mehr lässt und glaubt, dass bei den kleineren Leuten dann auch mehr ankommt. Das würde nicht funktionieren. Stattdessen würde Wirtschaftswachstum dadurch generiert, dass man würde sich von unten her generieren und man müsste die Mitte stärken und deswegen müsste es darum gehen, für gerechte Löhne zu sorgen, den Mindestlohn zu erhöhen, auch die Vereinbarkeit von Job und Familie und die Arbeitnehmerrechte zu stärken. Und dann ging es natürlich auch sehr stark um explodierende Energiepreise und wie man da jetzt gegen vorgehen will und letzten Endes, was Energie angeht, hat sich Labour sehr stark profiliert und gesagt, nein zum Fracking. Wir setzen auf erneuerbare Energien. Da will man eine Verdoppelung der Windenergie an Land, eine Vervierfachung der Offshore-Windenergie und eine Verdreifachung der Solarenergie und verspricht bis 2030 nur noch saubere Energie zu liefern, wobei unter sauber hier in Großbritannien auch die Atomenergie fällt. Und das hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Keir Starmer hat gesagt, von Briten für Briten soll Energie erzeugt werden und deswegen soll es, wenn die Sozialdemokraten an die Macht kommen, einen Energiekonzern in öffentlicher Hand geben.
Jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit, aber ganz kurz noch die Frage, es scheint ja so aufzugehen, die Sozialdemokraten liegen in einer aktuellen Umfrage 17% vor den Konservativen. Gibt es trotzdem noch Stolpersteine oder innere Parteistreitigkeiten, die Labour in die Quere kommen könnten?
Also Keir Starmer hat offensichtlich vieles richtig gemacht, weil er wieder für mehr Geschlossenheit gesorgt hat. Sein Vorgänger Jeremy Corbyn hatte die Partei ja sehr stark nach links gerückt und es gab große Grabenkämpfe und Flügelkämpfe, als Keir Starmer den Parteivorsitz übernommen hat. Das hat er offensichtlich befriedet, soweit wie möglich und für Geschlossenheit gesorgt. Die muss er wahren. Aber was sicherlich gilt, ist, dass sich Labour auf den jetzigen Umfragen nicht ausruhen kann. Denn natürlich profitiert die Partei im Augenblick sehr stark von der Misere der Konservativen. Sie muss aber selber überzeugen und bis zu den nächsten Wahlen sind es noch 2 Jahre. Das heißt, hier gibt es schon noch viel zu tun.
Sagt unsere London-Korrespondentin Imke Köhler zum Abschluss des Labour-Parteitags. Die serbisch-dominierte Republika Srpska, eine der beiden Entitäten in Bosnien und Herzegowina, gilt als das Pulverfass auf dem Balkan. Deshalb richten sich bei den Wahlen im Land am Sonntag auch viele Augen auf die Region und den ungebremsten Nationalismus dort. Als Präsident des Landesteils kandidiert der Ultranationalist Milorad Dodic, der dem dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina angehört. Ginge es nach Dodic, würde sich die Republika Srpska von Bosnien abspalten. Die Sorge vor einem neuen bewaffneten Konflikt ist daher groß. Oliver Schosch war bei einer Wahlkampfveranstaltung von Dodic im Norden von Bosnien und Herzegowina.
Eine Art Volksfest in der Republika Srpska, dem serbisch dominierten Landesteil. Das Dorf Nova Topola liegt ganz im Norden an der Grenze zu Kroatien. Gut 1000 Menschen sitzen unter Zeltplanen auf Bierbänken. Es gibt Spanferkel, gegrillte Würste und Schnaps. Alles kostenlos. Vor der Liveband auf der Bühne tanzen einige im Kreis. Kolo. Dann ertönt die Hymne der Republika Srpska aus den Boxen. Milorad Dodik kommt auf die Bühne. Er ist der aktuelle Vertreter der Serben im dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina und kandidiert jetzt als Präsident des serbischen Landesteils Republika Srpska. Mile ist die Koseform von Milorad. Dodik gilt als Nationalist und Separatist. Er will die Republika Srpska von Bosnien abspalten. Doch das Thema spricht er an diesem Abend nicht direkt an. Er versucht stattdessen, Emotionen zu wecken. Viele versuchen von der Seite, die Politik eines ganz normalen Volkes in den Dreck zu ziehen. Sie wollen, dass ihr glaubt, dass hier alles schlecht ist. Wir müssen zusammenhalten, als Volk und Gemeinschaft mit unserer Identität und unserer Art zu leben. Dodik sagt, dass er und die Republika Srpska mächtige Freunde hätten. Den serbischen Präsidenten Vucic, den ungarischen Präsidenten Orban und den russischen Präsidenten Putin. Ich kann da anrufen und sagen, dass mir heute etwas fehlt und dann bekomme ich es. Dodik erzählt, dass er am nächsten Tag nach Moskau fliegen wird, um über Gaslieferungen zu sprechen. Die Republika Srpska werde im Gegensatz zur EU nicht frieren, so Dodik. Und dann folgt eine historisch aufgeladene Propagandarede, in der Dodik die Serben als gepeinigtes Volk darstellt. Durch die Osmanen, durch Österreich-Ungarn und die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und auch während der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre hätten die Serben gelitten. Und wir wollten niemals unterdrückt sein und unsere Freiheit und Eigenständigkeit verlieren. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bosnisch-serbische Truppen etwa 80% der Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg begangen haben. Das bleibt bei Dodik unerwähnt. Er hat in der Vergangenheit immer wieder den Genozid an den Bosniaken in Srebrenica mit mehr als 8000 Toten geleugnet, was in Bosnien strafbar ist. Und dennoch tut es eine von Dodiks Vorrednerinnen an diesem Abend wieder. Und als sie uns den Genozid anhängen wollten, da wussten wir, wer sich diesen Anfeindungen stellen wird. Milorad Dodik.
Milorad Dodik.
Tanja Topic arbeitet in Banja Luka, dem Zentrum der Republika Srpska, für die Deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahesteht.
Diese Veranstaltung gehört zu dem Wahlfolklore mit der Stärkung und Bilden von nationalen ethnischen Muskeln.
Interessant war, dass Dodik die Abspaltung von Bosnien nicht direkt ansprach, obwohl sie durch das Parlament der Republika Srpska im Dezember mehrheitlich beschlossen worden sein soll, sogar mit einer konkreten Frist bis diesen Juni.
Voran geht es überhaupt nicht. Das ist ja einfach ein Spin, dass er seit 2010 mit Menschen manipuliert.
Tanja Topic sieht im Moment keine Anzeichen für einen bewaffneten Konflikt in Bosnien. Doch Dodiks nationalistisches Treiben sei gefährlich. Er ist der populärste Politiker in der Republika Srpska und dort auch der Favorit am Sonntag bei den Wahlen.
Für die Wahlen in Bosnien und Herzegowina am Sonntag bringt sich der serbische Politiker Milorad Dodik in Stellung. Der Beitrag von Oliver Schosch war das. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und bis bald.